Licht ins Dunkle. Hallo, ich grüße euch. Das ist hier wieder ein Intro, und zwar aus Erlangen in der Nähe der Universität. Und ich kündige euch jetzt an ein wunderbares Interview mit Franziska. Sie ist Mutter einer wirklich sehr, sehr betroffenen Tochter mit ME/CFS. Und das ist der erste Teil der Geschichte. Ich hoffe, es kommt noch ganz viel mehr. Wir können das so ein bisschen auch ausbreiten, dass man nicht nur das Krankheitsbild beschreiben, sondern auch die Situation des gesamten Lebens beschreiben. Dafür bedarf es mehrerer Interviews, aber heute ist Interview Teil 1. Ich freue mich sehr und bin stolz, Franziska interviewen zu dürfen. Bis gleich, Licht ins Dunkle. Licht ins Dunkle, hallo, ich begrüße euch heute mit Franziska. Wir
Hallo.
duzen uns seit 10 Sekunden. Alles für euch, weil es ansonsten irgendwie zu blöd gewesen wäre. So. Und Franziska ist Mutter einer Tochter, die, würde ich sagen, schon sehr schwer an ME/CFS erkrankt ist. War es das Virus, die Impfung oder irgendwas vorher? Epstein-Barr oder so?
Ein Virus, was aber leider nicht nachvollzogen werden kann. Also
Ah.
höchstwahrscheinlich war es ein Coxsackie-Virus.
Ui.
Genau, wir waren im Albanien Urlaub und als wir wiederkamen, ganz normaler Infekt, nicht weiter nachgeschaut. Corona-Test zwar gemacht, der war negativ und dann eben nicht weiter Beachtung geschenkt, einfach auskurieren lassen. Sie ist dann auch wieder zur Schule gegangen und anderthalb Wochen später halt wieder abgeholt wegen Erschöpfung und Schmerzen und Übelkeit. Und ja, dann hat, als es dann immer noch nicht besser wurde, die Kinderärztin auch noch mal einen PCR-Test gemacht und da waren auch noch die Enteroviren ganz schwach positiv. Und auch jetzt mit unserem behandelten Arzt sieht er immer noch da die Coxsackie-Viren persistierend.
Echt?
Genau.
Das erkennt man von der Hepatitis C, ne? Das ist auch so fies, dass es ständig besser ist. Aber da gibt es ja eine Tablette dagegen, gegen diese Viren mittlerweile. Ich glaube, die kostet 11.000 Euro die Packung. Hat
Okay.
sich einer, ich möchte auch mal so eine Tablette erfinden. Aber gut, ist mir
Ja,
nicht
das
gegeben,
stimmt.
ich koche halt. Aber ich habe das häufig bei Patienten, also alle, die den Podcast gucken oder hören, wissen ja, dass ich sehr viele solche Patienten habe, dass der Körper das scheinbar am Anfang schafft. Also viele sagen, boah, erstmal okay, wieder in die Schule, hat ihr Abitur gemacht noch. Ich kenne sie aus Dresden, ne? Genau, hat ihr Abitur gemacht noch, auch super gemacht. Und dann plötzlich, so von hinten durch die Brust ins Auge, wo man eigentlich gar nicht mehr monokausal vielleicht dran denkt, kam es dann nochmal und mit dieser Erschöpfung dann plötzlich, ne?
Ja, also ganz so war es bei uns tatsächlich nicht. Es war im ja, Anfang November 24, als sie diesen Infekt hatte. Der ging dann etwa anderthalb Wochen, bis sie dann wieder eigentlich genesen war. Dann noch mal eine anderthalbe Woche in der Schule und dann hat sie es umgehauen.
Ja.
Genau. Und dann aber auch so richtig. Also wir hatten dieses Hoch und Tief nicht ganz so ausgeprägt. Sie war eigentlich von Beginn an extrem erschöpft, nur noch zu Hause, seit dem November 24 nicht mehr in der Schule gewesen und auch kaum noch das Haus verlassen. Also anfangs konnte sie noch sich selbstständig irgendwie pflegen, aufstehen, hier in der Wohnung bewegen, zu Arzttermin gehen, zu ja, therapeutischen Maßnahmen irgendwie wahrnehmen. Und dann führte eigentlich dieser Diagnostikmarathon zu einer stetigen Abwärtsspirale, sodass sie eigentlich seit letztem Jahr Mai im dunklen oder abgedunkelten Zimmer
Das
liegt
seit
und
über
nicht
einem
mehr
Jahr, ne?
aufgestanden ist.
Seit
Genau.
über einem Jahr.
Genau. Wir hatten damals dann schon so eine Ernährungsproblematik, die sich dann aber irgendwie glücklicherweise wieder gelegt hatte. Und jetzt ja wieder. So sind wir ja dann
Ja,
zusammengekommen.
genau. Über nicht genesen Kids, glaube ich, auch wieder, oder?
Genau, durch die
Oder durch die
ganze
Community.
Community,
Ich habe ja
genau, die
wirklich,
empfiehlt.
also, es gibt die Community, ja, Gott sei Dank, ne? Aber manchmal stelle ich mir vor, was wäre es denn, wenn es die nicht gäbe? Dann hätten wir irgendwie Tausende von Menschen, die sich in so einem System abstrampeln und dann irgendwie, ich hatte letztens eine, also einen ganz, 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 ganz schweren Fall und da kam dann echt hier, wie Klinikum ich hatte, also eine gute Klinik auf die Idee, dass die junge Patientin, sage ich mal, so in eine Gesprächstherapie zu schicken, so ein runder Kreis, ne, wo man mal übers Essen spricht. Und dann geht's wieder. Und dann frage ich mich, es gibt ja mittlerweile auch in der Schulmedizin, werden ja Milliarden investiert für die Forschung, es ist doch jetzt kein Spleen mehr. Und dann kriege ich plötzlich eine WhatsApp, oh Herr Specht, ist ganz schlimm hier, wir sollen dann irgendwie mal zu einer Gesprächstherapie.
Ja, also das liest man eigentlich täglich in der Community
Ja.
und auch am Anfang wäre ich tatsächlich aufgeschmissen gewesen.
Ja.
Also im November ging es los und im Dezember bin ich schon das erste Mal auf Nicht-Genesen-Kids gestoßen, habe aber eigentlich ja, gedacht, nein, weggeschoben, betrifft uns nicht. Habe so ein bisschen halt mehr den Ärzten geglaubt, so ne, muss aktiviert werden, wieder
Genau.
am Sozialleben teilnehmen, ab in die Schule und so schnell wie möglich wieder integrieren.
Ja.
Habe halt alles gemacht, was so
Genau.
empfohlen wurde. Und als es im März dann ja eigentlich immer weiter bergab ging, hatte ich mich dann doch mal angemeldet, glücklicherweise, und dann halt die nötigen Informationen auch bekommen. Wir hatten dann einen langen Klinikaufenthalt und ohne da die Informationen, die ich da gesammelt habe und den Austausch, wäre es nicht zu unserem Gunsten ausgegangen, glaube ich.
Auch.
Also die waren wirklich sehr empathisch,
Ja.
muss ich sagen, kannten sich leider null aus. Und nur aufgrund von bestimmten Hinweisen, die ich weitergeben konnte aus der Community, auf die sie sich glücklicherweise auch eingelassen haben,
Genau, hat man auch
konnte
nicht immer,
das,
ne?
genau, nicht immer,
Ja.
konnte das dann irgendwie relativ glimpflich für uns ausgehen, sodass wir
Ja.
dann mit einer Diagnose nach Hause gegangen sind und ja, dann auch zu Hause dann alles weiterführen konnten und sogar von der Klinik einiges mit nach Hause bekommen haben, was für die Anfangszeit für uns sehr positiv war.
Ich finde es immer faszinierend, dass auch, also man hat ja, es gibt ja so einen gesunden, also wenn man selber gesund ist und nicht betroffen ist, sagen wir mal, mit vielen komplexen Therapien und Ärzten, ne, dann, also ich hatte früher immer das Gefühl so, ja, das gibt so eine medizinische Meinung, aber sie sind ja extrem heterogen. Es gibt, ich habe ja meine Ausbildung an der Uniklinik Magdeburg gemacht nochmal, um diese Katheter da zu legen, ne, und der Professor, ich nenne ja keine Namen, da hat ein Institut. So, also eine Lehranstalt, ne? Und da bietet Kurse an, wie man mit Chirurgen redet, für Ärzte. Ja. Sie können also als Radiologe hingehen und können sagen, ich würde mal irgendwie bei einer Filmbesprechung, da sitzen ja dann auch alle so da, ne? Ich möchte gerne mal so eine Diskussion gewinnen und nicht immer verlieren gegen den, der sagt, ich schneide einfach raus und dann gucken wir mal. Dann schaffen wir es zum Pathologen und da guckt was war, dann wissen wir es. Ist das nicht irre?
Dass der Bedarf überhaupt da ist,
Ja.
ja,
Ich
absolut.
dachte, das ist so ein Gag von ihm.
Ja.
So, aber nee, nee, ich habe dann, also man kann das auch
Verrückt.
nachlesen, so kann man anbieten, so neben, was weiß ich, irgendwie radiologische Sachen, ne, und Bildgebung und so, Gesprächsführung gegen Chirurgen. Also ich meine, auf Intensivstation ging es immer, wo ich gearbeitet habe, weil das ist so ein sehr geschlossener Bereich, wo alle immer sehr nett sind, die von außerhalb sind. Aber bei sich selber scheint es irgendwie nicht so zu sein. Egal. Auf
Ja.
jeden Fall haben sie das ja scheinbar auch durch, diese extremen konträren Meinungen. Dass dann
Ja.
irgendeiner kommt, der sich nicht damit auskennt, aber dann trotzdem nicht sagt, ich kenne mich nicht aus, sondern trotzdem sagt, wir müssen jetzt das machen.
Also bei uns war es tatsächlich im letzten Jahr auch ein bisschen anders. Wir haben dieses Jahr aufgrund dieser neuen Ernährungsproblematik nochmal leider ganz, ganz andere Erfahrungen sammeln müssen. Aber im letzten Jahr war es tatsächlich so, dass ab dem Moment, wo wir die Diagnose hatten, eigentlich der Tenor war, wir kennen uns damit nicht aus, wir wissen nicht mehr, wie wir weiter behandeln. Für uns ist das hier damit durch. Ne? Also wir waren da in jedem Bereich drin, man hat komplett auf ihren ganzen Körper geschaut,
Ja,
nichts eigentlich festgestellt.
wie es so ist
Ne?
mit
Genau,
Viren.
absolut. Und ja, dann eben damit entlassen, dass man da nicht mehr wirklich viel für uns tun kann.
Und das war's. Also
Genau.
man wird dann entlassen mit viel Glück.
Im Prinzip wollten wir natürlich dann auch
Ja.
entlassen werden. Wir waren ja dann schon 4 Wochen da. Sie hatte
Ja.
damals ja auch eine Sonde, durch die sie ernährt wurde. Und ja, viel mehr konnte man nicht für uns machen. So sieht's aus, genau.
Ich habe ja oft, ich weiß, bei vielen Patienten, da hatte ich auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, ist es ja in meiner Beobachtung, ich bin ja immer einen Schritt, ich bin so der Dienstleister, wissen Sie, weißt du ja, der Dienstleister, der dann entweder von Eltern oder von Ärzten, geh mal dahin, so oder Handwerker, weiß ich jetzt auch nicht, wie man sagen soll, ne, aber die Brücke halt tatsächlich zum Patienten, die ja oft fehlt. Der Patient
Absolut.
liegt da, da gibt es eine gute Meinung, aber wie man jetzt dahin kommt, mittlerweile werde ich von Laboren durch dich.
Ja, genau.
Genau, also das hat mittlerweile Fahrt aufgenommen, weil Labore das
Ja.
Riesenproblem haben, dass es nicht ans Blut kommt. So,
Ja,
ne? Ist ja wie in
richtig.
Transsilvanien. Wie komme ich ran? Und scheinbar bin ich da, oh, gut, Transsilvanien, lass mal weg. Und, aber dadurch habe ich so eine nüchterne, neutrale Beobachterposition, wo ich oft denke, immer diese Information, also dieser gastroenterale Phantomschmerz. Die Patienten reagieren auf Sachen, die Quatsch sind.
Ja, absolut.
Objektiv. Also wenn ich jetzt irgendwo, was weiß ich, laufe durch den Wald, treffe ein paar Wanderer und sage, Mensch, wenn ich hier Wasser trinke, dann sagt mein Körper, ich kann kein Wasser trinken. Würden alle sagen, das ist ja Quatsch, bestehst ja aus 60% aus Wasser, ne?
Ja.
So geht ja gar nicht. Mhm. So, man kann ja auch nicht aus Sauerstoff. So. Doch, das geht.
Ja.
Und das geht sogar ohne Wasser. Also es gibt auch Nocebo-Effekte. Mhm. Es gibt also, dass der Körper einfach so reagiert, ohne dass eigentlich irgendeine Noxe, selbst wenn es offiziell keine ist, aber für den persönlich oder so, und dieser Phantomschmerz macht da eigentlich irre, dass man dann immer denkt, man tut was Gutes, was weiß ich, man kocht gut oder man kauft irgendwas, man beliest sich und dann stellt man das hin und dann geht es aber trotzdem nicht, obwohl das eigentlich zu 100% logisch ist.
Ja, das stimmt, absolut.
Ja.
Also ich hätte es nicht für möglich gehalten, beziehungsweise bin ich auch in zwei schwer und schwerst betroffenen Gruppen, wo man sich intern eben austauscht und dann auch eben solche Kontakte weitergibt oder auch, welche Ernährung ist möglicherweise verträglich oder so, oder wie bekomme ich mein Kind überhaupt noch durch? Und genau, da habe ich das schon immer mal gelesen, aber meine Tochter hat ja jetzt seit Januar stetig verschlechternd eine Ernährungsproblematik, wo sie immer weniger vertrug und scheinbar eine extreme Mastzellproblematik hat. Wir hatten ja dann auch einen Krankenhausaufenthalt hinter uns, wo dann auch eben das Mastzellaktivierungssyndrom diagnostiziert wurde. Im zweiten Schritt in einer anderen Klinik. In der ersten Klinik war das eher so, wie du es gerade vorab beschrieben hattest, mit, nein, kann gar nicht sein, ist unlogisch, wir glauben nicht daran und so weiter. Und jetzt erst vor kurzem gab es das Wasser, was Emily immer trinkt, nicht mehr vorrätig. Ich habe eine andere Marke gekauft und es ging nicht. Und wir beide...
Obwohl sie nichts davon wusste?
Doch, sie wusste es schon.
Ja.
Wobei, in erster Linie nicht, nein. In erster Linie habe ich ganz normal...
Weil ja oft unterstellt wird, dass es eine psychische Antwort ist, ne?
Genau, nee, tatsächlich nicht.
Genau.
Erst nach 3 Tagen, als sie mir gesagt hat, irgendwie ist das komisch jetzt neuerdings, wenn ich Wasser trinke, brennen meine Mundschleimhäute.
Ja.
Und wir uns beide angeguckt, wie gesagt, wie kann das denn bitte sein?
Ja.
Wie kann ich denn auf Wasser reagieren?
Ja. Ja.
Und dann haben wir ganz schnell wieder zurück...
Es gibt Wassersommeliers, ne?
Ja, unglaublich.
In guten Restaurants gibt es Typen. Ich dachte nämlich auch immer, so Wassersommeliers, so, ist klar.
Ja.
So, ne, wenn ich irgendwie ein 12-Gänge-Menü habe für 700 Euro oder so, dann glaube ich auch dran, dass der Wassersommelier mir erklärt, dass das Wasser anders schmeckt. Aber es ist ja so, scheinbar, dass man das erkennen kann.
Also,
weil genau das ist immer wichtig, dass ich viele Patienten habe, die wissen gar nicht, dass es andere Wasser gibt und reagieren.
Ja, ja.
Ne? Und dann diese schnelle Meinung so, ja, ja, ist klar, anderes, ne? Anderes
richtig.
Outfit. Nee, das Wasser wurde umgefüllt in spezielle, die wussten das nicht und trotzdem haben sie reagiert als objektiv, lag es am Wasser und ne, die kriegen nicht alle eine Klatsche, dass sie sagen, wir wollen nur das eine Wasser oder so.
Ja. Aber erklär das mal jemanden. Also das ist einfach unvorstellbar. Oder wir hatten letztens auch eine andere Nudelsorte.
Ja.
Hinten gleiche,
da, gleiche ich sofort
Zusammensetzung.
Ja.
Und ging nicht.
Ja,
also es ist einfach verrückt.
Ja.
Und genau, bei ihr ist es tatsächlich so, die Mastzellen reagieren auf irgendwelche Bestandteile, sei es jetzt aus der Nahrung oder aus Nahrungsergänzungsmitteln, Medikamenten, als wäre es ein allergischer Trigger.
Mhm.
Und ihr System reagiert wie bei einer Allergie darauf.
Ja.
Und
man kriegt das Histamin nicht im Griff.
Ja.
Also Histamin ist ja in den Mastzellen drin, ne?
Genau, unter anderem
und
hat sie halt diese Mediatoren, die halt dann dafür sorgen, dass es ihr so schlecht geht und weiterhin alles triggert.
Das macht mich ja immer auch, weil auf Intensivstationen war sehr aufgeregtes Histamin ja immer ein Problem, ja, weil die Patienten halt oft bewusstlos waren und man konnte also nicht so, ne? Und man hat da routinemäßig sozusagen das Histamin geblockt.
Mhm.
So. Also es gab so Routine-Dinger, das ist ja auf Intensivstationen, liegt man ja praktisch auf einer Werkbank, ne? Und da wird man erstmal eingespannt und viele Sachen werden erstmal, weil man ja Sachen vom, man nimmt ja viele Entscheidungen vom Körper weg nach extern, so, und deshalb wird der Patient erstmal, kriegt das immer eine Magensonde, deshalb macht mich das so irre, dass die Patienten das nicht kriegen, was auf Intensivstationen, jede Oma, die im Vorbeilaufen auf Intensivstationen auf den Knopf drückt, wird erstmal bestückt, Werkbank, zentraler Venenkatheter, Magensonde, damit man erstmal auf die konsekutiven, also was dann passiert, auf die zeitlich folgenden Sachen reagieren kann, weiß ich ja nicht vorher.
Richtig.
Und jetzt sind Patienten so extrem krank und hatte ich gerade eine Patientin aus Bielefeld, so, ne, die, wo wir Ewigkeiten drum, und die auch in so einem Zentrum war, die Ewigkeiten drum gekämpft haben, dass die einen Venenkatheter bekommt, dann wurde die an alle Ecken und Enden des Körpers mit Flexylen drangsaliert, wo ich sage, was ist da Phase? Ja. So ein zentraler Venenkatheter zu legen in einer Einrichtung kostet eine halbe Stunde. Ende. Ja. Und dann ist wirklich auch fürs Team besser. Ne? Natürlich. Das ist ja für alle frustrierend, wenn man ständig da irgendwie versucht, Venen zu treffen. Kriege ich nicht auf die... Und das für mich, merke ich auch, diese Distanz im positiven Sinne, also dieses Dienstleisterwesen, was ich ja habe, ist dann manchmal schwierig, wenn ich dann diese handwerklichen Fehler für mich, ja, sehe und sage, ey, jetzt hör doch mal auf, das Kind zu piesacken. So, ja. So zack, halbe Stunde ist der Katheter drin, fertig. Und wenn er rausgezogen wird, habt ihr eine Narbe von 0,3 Zentimetern, so 3 Millimeter ungefähr, mehr bleibt dann nicht übrig. Ende. Mhm. Bei einer Flexile übrigens auch.
Ja, ja.
So, und andererseits ist es auch so, dass man das ja sieht, so langsam ergeben sich ja Wege, die sich wiederholen. Und ich bin dann eben, mittlerweile brauche ich das ganze Repertoire. Ich muss zentrale Venenkatheter legen können. Magensonden ist jetzt der neueste, die ich wechsle und neue Magensonden lege. Mhm. Und gut, bei Magensonden kannst du viel falsch machen, durch die Nase. Dann noch ein paar Hinweise geben. Aber wo ich denke, wow. Und wenn ich aber zusammenzähle, also wenn ich die Subkutane, die Venöse und in die Magensonde das zusammenzähle, komme ich immer noch nicht auf Überleben. Mhm. Das ist für mich dann manchmal so, wo ich sage, also wo ich so kribbelig werde, wo ich so ein bisschen, auch so Panik kriege. Ich sage, ja, ich komme jetzt insgesamt aber trotzdem nur auf 70% vom Grundbedarf. Mhm. So, also das ist eine Ergänzung, ja, und wir sind irgendwie... in der Begleitung oder so, aber es ist erstens sowieso keine Heilung, aber es ist noch nicht mal, es ist, die Ernährung ist einfach nicht gesichert. So. Ja. Und das, da ist ziemlich viel Strom drauf, finde ich.
Absolut. Und ich bin auch wirklich überrascht, wie viele das einfach betrifft mit dieser Erkrankung. Und ich lese es täglich in den Gruppen und die Verzweiflung der Eltern, die nichts machen können.
Ja.
Ne? Die Kinder, die werden irgendwie dann glücklicherweise dann vielleicht durch dich irgendwie mit versorgt und 70% irgendwie doch noch erhalten, aber bei wie vielen geht das nicht gut?
Oder bei wie vielen? Ich muss auf die Uhr gucken hier, weil die stellt sich ja alleine aus, die Kamera, ich weiß auch nicht. Oh ja, noch so, wunderbar. Okay. 5 Minuten haben wir noch. Und ja,
absolut. Das und einfach diese Verzweiflung da draußen, so alleine gelassen zu werden. Ne, den Kontakt zu Ihnen, den kriegt man ja nicht, oder zu dir, den kriegt man ja nicht über die Klinik, oder da gibt es nicht jemand in der Klinik, der das auch anbietet vor Ort, sondern man muss den über 1000 Kontakte sich irgendwie zusammensuchen und dann in der Hoffnung, dass es auch funktioniert.
Das macht einen schon ein bisschen wütend, finde ich. Also mich macht es auch wütend, weil ich natürlich parallel, also ich arbeite viel mit dem Herzzentrum Duisburg zusammen, die sind super, ne? Und die machen diese Begleitung vom, also Patienten, die, weil sie eine Entzündung im Herzen haben, irgendwie 12, 15 Wochen in der Klinik bleiben müssen, nur für eine Infusion. So, die kennen mich und dann sagen sie, hier, da gehen sie, da ist eine Mitarbeiterin, die heißt Kerstin, die macht das super. Und dann begleiten wir die Patienten so. Das ist total gut eingebettet. Allen geht's besser. Klinik hat freie Betten, kann andere Herzpatienten aufnehmen. Mhm. Der Patient ist zu Hause, weg aus diesem Krankenhaus, das ist jetzt kein geiles Milieu. Wenn man da hin muss, ist das schön. Aber man sagt ja jetzt nicht, ich habe ein bisschen Geld übrig, gehe mal eine Woche ins Krankenhaus, ne? Privat. Und egal wie krank man ist, also man hat, was weiß ich, Krebs im Endstadium, Pankreas, CA. So, es geht wirklich nichts mehr. Selbst da gibt es eigentlich, klappt jetzt nicht immer, aber eigentlich gibt es die Idee, dass die Patienten begleitet werden bis zum Tod. Mhm. Keiner, ja, geht doch dahin und sagt, pass mal auf, Richard, ne, hier ist dein Röntgenbild, so, ich muss jetzt auch wieder los, ne, packst die Sachen und dann, wir können dir nicht mehr helfen. Nein, da gibt es ein Sozialmanagement, da gibt es ein Überleitmanagement, da werden spezialisierte Pflegedienste organisiert, die eine spezialisierte Ausbildung haben, es gibt spezialisierte Ärzte. Das ist wirklich, und es gibt dann immer noch palliative Chemotherapien, wo man sagt, komm, ein bisschen noch, ne? Bis zum Halbfinale kriegen wir dich noch durch. Mhm. Oder irgendwo. Gibt's alles.
Ja,
und da werden Kinder, die alles vor sich haben, entlassen mit, ich habe ihnen noch einen Zettel geschrieben, und wenn man aufmacht, steht drauf, viel Glück. Mhm. Das kapiere ich nicht.
Ja.
Selbst wenn man als Arzt da keine Lösung hat, dann muss es doch zumindest mal, hatte ich immer bis jetzt das Gefühl, eine Überweisung geben zu einem Kollegen, der es hat. Dass man mal rumtelefoniert. Was weiß ich, die können ja heimlich ChatGPT nehmen. Ist doch jedem scheißegal. Sollen sie was machen. Aber dieses Wegschicken, das kenne ich halt schon mehrmals. Oder ich habe Patienten, die nicht mehr aufgenommen werden, weil sie kompliziert sind.
Genau, das ist es. Und es ist ja nicht nur dieses Wegschicken, weil sie selber nicht mehr wissen, wie es weitergeht, sondern es ist ja auch dieses Unverständnis, also dass nicht geglaubt wird, dass Kinder irgendwie Symptome nicht ernst genommen werden, dass alles bagatellisiert wird und irgendwie Eltern noch Schuld zugeschrieben wird.
Ja.
Das ist ja einfach
das Thema,
Ganze.
Ja.
System irgendwie, ja, wo es da gerade hat.
Die Schuldsuche.
Absolut.
Genau, ja, wenn ich es nicht kann, genau, und das richtig nicht erklärbar ist, dann muss so irgendwas mit der Mutter sein. Genau.
Ja, genau.
Habt ihr gesehen, was die für Tee trinkt? Ja.
Ja.
Ja, okay. Wir werden das wiederholen. Wir haben ja immer 20 Minuten.
Ja.
Nicht nur, dass die Hörer danach möglicherweise nicht mehr richtig mit zuhören oder so. Ich bin auch zu blöde, Kamera so einzustellen, dass er länger aufnimmt. Und das heißt, ich weiß, wir sind noch sehr teuer. Es gibt so ein Gerät, was man, egal. Okay. Machen wir es so. Auf jeden Fall vielen Dank.
Gerne.
Und bis zum nächsten Mal. Licht alles ins Dunkle. Dann. Tschüss.